Ja, schön. Jetzt sind wir wach. Gott ist gut. Darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Kurz zum Ablauf dieser Predigt, kurze Gliederung, Einführung, und dann wollen wir über die Bedeutung von dem, dass Gott gut ist, reden, miteinander nachdenken. Wir wollen über den Sinn des Lebens miteinander sprechen. Die Güte und Strenge Gottes etwas gegenüberstellen. Die großzügige Begeisterung des Vaters im Himmel. Darüber nachdenken und dann schließen. Ein Pastor, der schon seit einigen Jahren in einem der schlimmsten Gefängnisse der Welt im Mittelosten wegen seinem Glauben sitzt, zurzeit da ist, der viel Leid für den Namen Jesus Christus erleben musste und immer noch erlebt, schrieb einen Brief an seinen 7-jährigen Sohn. Und indem er dem Sohn versuchte zu helfen, mit diesem Leiden, mit dem die Familie so umgeht, umzugehen, es zu verarbeiten. Er sagte: Sohn, du musst zwei Dinge über Gott wissen. Erstens, dass Gott souverän ist und dass er gut ist. Dann kannst du alles im Leben überstehen. Wisst ihr, starkes Leiden kann uns entweder von Gott distanzieren, uns bitter machen, oder es kann uns zu Gott führen und uns im Glauben stärken. Wenn wir fest daran halten, dass Gott souverän ist und dass Gott gut ist. Seht ihr, wer Gott ist und ob wir ihn so sehen, wie er ist, hat direkt was mit unserem Leben zu tun. Es macht den Unterschied, ob wir zu seiner Ehre leben oder nicht. Gott ist gut und es ist wichtig, dass wir das wissen. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Psalm 119, 68. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, so weißt du es. Meine Absichten kennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe ein Wort über die Lippen kommt, weißt du schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll, gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als die Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Psalm 139. Wie kostbar, o Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Psalm 36, 8. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Psalm 34, 9. Was heißt gut? Gut heißt, Gott ist gütig, barmherzig, wohlwollend. Gott hat wohlwollende Absichten. Lasst uns daran denken, dass Gott herzlich, warmherzig und freundlich ist. Wir sollten glauben, dass Gott nie einen schlechten Gedanken hat. Gott hat nie über jemanden schlecht gedacht. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, Gott ist gut. Gott ist grenzenlos gut. Warum sage ich das? Weil Unendlichkeit eine Eigenschaft Gottes ist. Es ist unmöglich, für Gott etwas zu sein und es nicht ganz grenzenlos zu sein. Gott allein ist grenzenlos, zum Beispiel die Sonne. Sie ist hell, aber nicht grenzenlos hell. Der Berg ist groß, aber nicht grenzenlos groß. Es ist für Engel möglich, gut zu sein, aber sie sind nicht grenzenlos gut. Grenzenlosigkeit gehört alleine Gott. Gott aber allein ist grenzenlos. Darum ist Gott auch allein grenzenlos gut. Gott ist nie ein Teil von etwas, sondern Gott ist perfekt. Gott ist nie teilweise gut, sondern immer vollständig gut. Nach einer schlaflosen Nacht ist es uns nicht immer nach Warmherzigkeit und Freundlichkeit. Wir brauchen manchmal erstmal einen Kaffee. Gott aber schläft nie. Gott wird nie müde. Gott wird nie müde, gut zu sein. Gott ist immer vollkommen gut. Unendlich gut. Gott ist der Ursprung von allem, was gut ist. Darum definiert auch Gott allein, was gut ist. Gott ist begeistert von seiner Arbeit. Gott ist nicht ein Gott, der weit weg ist und das Universum mit der Fernbedienung lenkt. Die Bibel sagt in Hebräer 1,3, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Gott, der vollkommene Schöpfer, ist anwesend. begeistert in seiner Arbeit und führt und erhält das ganze Universum. Dieses sehen wir immer wieder durch das ganze Alte Testament hindurch. Wenn wir über die Wissenschaft nachdenken, dann sehen wir, dass die Bibel nichts von den Gesetzen der Natur wusste. Die Bibel kannte nur Gott, der da war und ist und immer sein wird. Wenn es regnete, dann war es Gott, der die Hügel wässerte. Wenn es blitzte, dann war es Gott. Und wenn es donnerte, dann war es die Stimme Gottes. Der Herr lässt über den Wassern seine mächtige Stimme hören. Der Herr der Herrlichkeit lässt den Donner dröhnen. Ja, der Herr thront über den großen Wassermassen. Psalm 29,3. Die Schreiber der Bibel waren sehr gottesbewusst. Ihnen war nie langweilig, denn Gott war immer da. Der gleiche Gott, der das Universum geschaffen hat, ist immer noch hier. Er war nicht nur damals da, er ist immer noch hier. Als nun Jakobus von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist in dieser Stätte, und ich wusste es nicht. 1. Mose 28,16. Gott ist nah und er führt und erhält das Universum mit großem Eifer und Begeisterung, mit Liebe und unendlicher Güte. Wenn wir uns nicht so fühlen, dann ist das Unglaube. Dann sind wir zu sehr mit den Dingen dieser Welt beschäftigt. Wenn du Gott glaubst, dann weißt du, dass das wahr ist. Die Güte Gottes heißt, dass Gott nicht gleichgültig ist. Menschen sind gleichgültig, aber nicht Gott. Entweder liebt Gott mit grenzenloser Energie oder er hasst mit verzehrendem Feuer. Hebräer 1,9 wurde über die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, gesagt: Du liebtest das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie es bei keinem deiner Freunde getan hat. Der gleiche Gott, der mit grenzenloser Energie liebt, hasst auch mit verzehrendem Feuer. Die Güte Gottes verlangt, dass Gott die Sünde hasst. Unser Sinn im Leben, die Güte Gottes ist der einzige Grund, warum wir existieren. Es ist der einzige Grund, der hinter allem steht und alles erklärt. Gott ist in seiner Güte so und er wollte es so, weil er gütig ist. Warum wurden wir geschaffen? War es, weil wir es uns verdient hatten? Wie kann nichts etwas verdienen? Es gab eine Zeit, da gab es keine Menschen. Wie kann ein Mensch, der noch nicht geschaffen wurde, etwas verdienen? So etwas gibt es nicht. Gott aus seiner grenzenlosen Güte schuf uns. Warum wurden wir nicht direkt vernichtet, als wir sündigten? Die einzige Antwort ist, dass Gott in seiner Güte uns verschonte. Der barmherzige Gott, er verschonte uns. Warum würde Gott, der ewige Sohn des Vaters, für uns verbluten? Die Antwort ist, aus seiner liebenden Güte. Darum suchen die Menschen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Psalm 36, 8. Warum vergibt Gott mir, wenn ich immer wieder sündige? Weil Gott aus seiner Güte tut, was in seiner Güte ist. Gott liebt. Seine Liebe und seine Barmherzigkeit, seine Gnade ist in seiner Güte. Warum antwortet Gott auf Gebet? Das ist nicht, weil wir gut sind, dass Gott uns antwortet. Wir Protestanten denken, dass wir nicht an Heilige glauben, aber wir tun es. Wir verehren Heilige wie George Müller, Spurgeon, Moody und auch andere. Und diese Mentoren, es gibt auch heute einige, die beeinflussen unser Leben doch sehr und führen unsere Gedanken oft auch direkt zu Gott und zu seinem Wort, geben uns einen Schub und wir sind dankbar dafür. Von irgendwo bekommen wir dann die Idee, dass Gott die Gebete dieser Menschen erhörte, weil sie so gut waren. Wenn diese Männer Gottes hier wären, würden sie uns aber gewaltig widersprechen. Niemand hat je was von Gott empfangen, weil er es verdiente. Gefallene Menschen verdienen nur Strafe und Tod. Wenn Gott aber Gebete hört, dann tut er es, weil er so gut ist. Aus seiner liebenden Güte, Barmherzigkeit und Gnade tut Gott es. Das ist die Quelle, warum Gott tut, was er tut. Dies ist auch der einzige Grund, warum je jemand erlöst wurde. Es gibt die Idee, dass die Menschen im Alten Testament durch das Gesetz erlöst wurden und die Menschen im Neuen Testament durch die Gnade. Nur das Zweite ist richtig. Aber das Erste ist völlig falsch. Niemand ist je erlöst worden. Von der Zeit Adam und Evas bis zur Zeit der letzten Gläubigen. Außer durch die Güte Gottes. Aus seiner Barmherzigkeit, Gnade und liebenden Güte erlöste Gott die Menschen. Abel wurde aus der Gnade Gottes erlöst. Noah war aus der Gnade Gottes erlöst. Moses und alle anderen bis zum Kommen Jesu Christi. In dieser Welt, alle wurden aus seiner Gnade, aus der Gnade Gottes und seiner liebenden Güte erlöst. So ist es immer noch. Jeder, der im Glauben zu Gott kommt und die Erlösung von seinen Sünden, dem Teufel und der Welt bekommt, bekommt es nur, weil Gott so barmherzig uns Menschen ist, aus seiner liebenden Güte und Gnade. Die Güte und Strenge Gottes. Gott ist nicht nur gut, sondern auch streng. Oder in anderen Worten, er ist ungleichgültig. Römer 11, 22. Du hast hier also beides vor Augen. Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Hier spricht die Bibel über Israel. Gott war streng zu Israel und hatte sie für eine bestimmte Zeit, die Zeit der Gnade, der Gemeinde, von dem Olivenbaum abgehauen, weil sie seine Güte nicht annahmen und hat die Heiden eingepflanzt. Gott ist gut und zu allem, die seine Güte annehmen, können diese Gnade erfahren. Da sie aber sie nicht annahmen oder wenn sie sie nicht annehmen, verpassen sie diese Gnade. Letztlich, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, sind sie verstoßen von der Gnade Gottes. Darum achtet auf die Güte und Strenge Gottes. Aber wie steht es mit denen, wie sieht es mit denen aus, die sich seiner Liebe im Glaube hingeben? Menschen, die im Glauben, diese Menschen sind erlöst. Diese Menschen sind neue Kreaturen. Der Heilige Geist wohnt in ihnen. Die Liebe Christi drängt sie. Und den einzigen Weg, den es für Kinder Gottes gibt, ist Gott immer näher zu kommen, ihn immer mehr zu lieben und immer mehr zu ehren. Das heißt nicht, dass Kinder Gottes ohne Sünde sind. Im Gegenteil, sie sind begnadigte Sünder, die die Güte Gottes im Glauben angenommen haben. Gott kam eines Tages in der Person von Jesus Christus auf diese Erde. Und Jesus Christus hat erlebt, was wir erlebt haben, doch blieb er ohne Sünde. Darum kann er auch sehr gut mit uns füllen. Er hat Mitleid und Einfühlungsvermögen mit uns. Hebräer 4, 15 und 16. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Gott macht uns Menschen zu Kindern Gottes aus seiner liebenden Güte, nicht weil er es muss. Aus dem Wesen Gottes heraus tut Gott, was er will. Der Wille Gottes widerspricht dem Wesen Gottes niemals. Gott bleibt immer derselbe gütige Gott, der aus Beschuldigung, Hoffnungslosigkeit Hoffnung gibt und aus Beschuldigung Anbetung schafft. Jesus Christus ist Gott. Jesus ist die gütigste Person, die je auf dieser Welt war. Seine Güte müssen auch wir haben. Es ist eine Frucht des Geistes. Wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird, wird er vom Heiligen Geist erfüllt und bekommt die Früchte des Geistes mit dazu. Nun sollen die Früchte des Geistes in uns wachsen. Wie geschieht das? Das geschieht durch Hingabe, indem ich seine Güte in mir erlaube, Gestalt anzunehmen, anstatt darüber nachzudenken, wie ich mir Güte so vorstellen könnte. Wie kann Gottes Güte dir und mir aber näher kommen, sodass es mein Herz berührt, unabhängig von dem, ob ich jetzt ein Kind Gottes bin oder nicht? Es gibt ein Gleichnis, das Gott erzählt. Die Geschichte über den verlorenen Sohn in Lukas 15. Es gibt in diesem Gleichnis drei Ziele. Das erste Ziel ist Kummer und Verlorenheit dieses Sohnes. Ihr kennt die Geschichte. Zweites, die Natur der Buße. Und das dritte, die großzügige Begeisterung des Vaters, wenn der Sohn nach Hause kommt. Über das dritte will ich mit uns kurz nachdenken. Die großzügige Begeisterung des Vaters. Was wirst du finden, wenn du zu Gott kommst, durch Jesus Christus? Was findest du? Freust du dich über, was du siehst oder was du gefunden hast? Hier ist, was du finden wirst. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Gott ist nicht so beschäftigt mit den Sachen dieser Welt, dass der dich übersieht. Nein, Gott, im Gegenteil, er hat alles unter seiner Kontrolle. Er hat jetzt volle Zeit für seine verlorenen Kinder. Lange bevor sie jemand sieht, sieht Gott sie. Gott sieht jede Kleinigkeit deiner Seele. Vers 20. Als der Vater ihn von Weitem sah, hatte er Erbarmen mit dem Sohn. Da ist etwas, was der allmächtige Gott empfunden hat, das einige Väter vielleicht kennen, wenn ein Kind von zu Hause wegläuft. Dann kommt der Anruf. Die Flut der Emotionen, Sehnsucht und Liebe füllen dich, wenn du siehst, wie dein Kind zu dir kommt. So ist es für Gott, wenn du nach Hause kommst. Vers 20. Und er lief. Hier ist ein Mann vielleicht mittleren Alters, der über sehr viel Land und viel Diener hatte. Er herrscht darüber. So ein Mensch ist normalerweise, läuft so ein Mensch nicht. Er ist sich zu wichtig dafür. Was würden die Leute um ihn herum denken? Dieser Mensch legt all das vornehme Verhalten zur Seite und gibt sich der Freude in seinem Herzen hin. So verhält sich Gott dir gegenüber, wenn du nach Hause kommst. Fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Ich möchte uns hier nicht zu sehr emotional mitnehmen. Und doch möchte ich, dass du weißt, wie es ist, wenn Gott nach Hause, wenn du nach Hause kommst. Sinne darüber nach, wie du dich fühlen würdest, wenn die einzige Person in deinem Leben, die du so wünschst, dass sie nach Hause kommen würde, nach Hause kommt. Nach Hause kommt von Sünde, nach Hause von Einsamkeit, nach Hause von Unglauben, nach Hause von einem verhärteten Herzen. Wie es wäre, wenn du in sein zerbrochenes Gesicht schaust und ihn oder sie mit reinem Herzen voller Liebe umarmst und küsst. Du solltest wissen, dass Gott so ist, wenn du nach Hause kommst. Gott will, dass du es mitfühlst, wie es ist, wenn du von Gott willkommen wirst, wenn du nach Hause kommst. Der Gruß, den er dir gibt, wie groß seine Güte gegenüber dir ist. Der Sohn bekennt seine Schuld. Und in Vers 22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bring das feste Festgewand, das beste Festgewand her, zieh es ihm an und gib ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Hier ist das großzügige Willkommen des Vaters. Das beste Gewand. Das Gewand für einen Sohn, nicht für einen Sklaven. Das Gewand für Wiedergutmachung, für Heilung in der Familie. So ist der Vater, wenn du nach Hause kommst. Vers 23, endlich die große Feier. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Gott ist sehr froh, wenn du nach Hause kommst. Wenn Jesus mit den Zöllnern und den Sündern ist, ist es die Freude des Vaters, der seine verlorenen Kinder sammelt. So gut ist Gott in seiner Güte. So gut fühlt es sich an, zu Gott, unserem Vater, nach Hause zu kommen. Das Evangelium ist fast zu gut, um wahr zu sein. Doch ist es wahr. Aber was hörst du? Was hörst du, wenn der Vater sagt in Vers 24, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Hast du je darüber nachgedacht, dass Gott sich mehr über dich freuen wird, dass du bei ihm im Himmel bist, als du dich, wenn diese Freude dich überfüllt und du sagst, ja, ich bin da, ich bin zu Hause bei meinem Vater. Die Güte und Gnade Gottes, liebende, wohlwollende Güte Gottes, ist so wunderbar. Gott kann uns in eine Beziehung mit ihm bringen, dass er zu unserer vollen Zufriedenheit wird, ohne uns zu verwöhnen. Gott stimmt uns zufrieden und ist zufrieden, wenn wir zufrieden sind. Wenn wir ihn in Christus zufrieden sind, dann ist auch Gott zufrieden, dass wir diese gemeinsame Freude haben mit dem Herrn, sollte uns unendlich dankbar stimmen. Lasst uns Gott für seine liebende, nie endende Güte preisen. Wir stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel, was werden wir tun, wenn wir eines Tages vor dir stehen? Werden wir auf dich zulaufen und dich umarmen? Werden wir auf die Knie fallen und weinen? Wie wird es sein? Es ist so schön, Vater, dass du uns gefunden hast. Du uns Hoffnung gegeben hast. Dass wir dich haben, dass wir Ziel und Sinn im Leben haben. Dass wir mit dir alles überstehen können. Und dass du uns zu dir führst. Wir wollen dir danken dafür. Wir wollen dir danken, dass du bist, Herr. Dass du der bist, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Mögen wir uns dir öffnen, wie eine Blume sich der Sonne öffnet, damit mehr von dir unser Leben erfüllt. Und wenn die Menschen uns sehen, Vater, dass sie dich sehen, der du groß bist, dass sie sich anstecken lassen, dass auch sie nach Hause kommen. In Jesu Namen. Amen.